Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. 2G beim Einkaufen im Kino oder Restaurant. Der Bewegungsradius für Ungeimpfte wird enger. Nur noch Geimpfte und Genesene haben Zugang zu vielen Einrichtungen und Angeboten, teils sogar nur mit einem zusätzlichen negativen Test. So haben es Bund und Länder beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen. Unser Reporter Thorsten Südow hat danach mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gesprochen und der sieht den Kurs seiner Landesregierung durch die Beschlüsse bestätigt.
Der seit Tagen praktizierte harte Kurs der Brandenburger Landesregierung gegen Covid-19-Infektionen habe sich im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz durchgesetzt, bilanziert SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wir werden eine 2G-Regelung für die gesamte Bundesrepublik bekommen, sowohl für den Kulturbereich als auch für den Bereich des Einzelhandels. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Es wird noch härtere Kontaktbeschränkungen geben für Ungeimpfte.
Demnach ist geplant, dass bei privaten Treffen, drinnen oder draußen, bei Anwesenheit nicht geimpfter oder nicht genesener Menschen nur bis zu 2 weitere Personen eines anderen Haushalts dabei sein dürfen. Bisher waren es 5. Ausgenommen sind Kinder. 15.000 Personen, das ist die Obergrenze für Großveranstaltungen unter freiem Himmel. Maximal 50 Geimpfte und Genesene dürfen gemeinsam feiern. Böllerverkauf zum Jahreswechsel ist nicht gestattet. Für Clubs und Diskotheken gelten in Kürze neue Schließregeln.
Sie werden schließen bundesweit bei einer Inzidenz von über 350. Also wir haben mit dem heutigen Tag, wenn ich mir die heutigen Inzidenzen anschaue, nur noch Brandenburg an der Havel in einer Situation, dass sie geöffnet bleiben könnten. Alle anderen müssten schließen. Ich halte aber auch das für eine sehr nachvollziehbare Regelung vor dem Hintergrund der ernsten Situation, in der wir uns befinden.
Auch Brandenburger Bundestagsabgeordnete entscheiden in wenigen Wochen über eine Impfpflicht gegen Corona.
Es soll eine allgemeine Impfpflicht geben, aber vorher sollen alle Möglichkeiten geprüft werden, um möglichst viele Menschen freiwillig zu impfen, sozusagen. Das soll in den nächsten Tagen und Wochen im Vordergrund stehen. Das ist ja, was die Menschen von uns erwarten. Das ist ja nicht nachvollziehbar, dass Menschen keinen Impftermin kriegen. Auf der anderen Seite wird über eine Impfpflicht diskutiert.
666 Menschen werden in Brandenburger Kliniken im Moment wegen Corona-Erkrankungen behandelt. Fast jedes 4. Intensivmedizinbett ist mit Covid-19-Erkrankten belegt. Regierungschef Woidke zieht Hoffnung aus langsam sinkenden Neuansteckungszahlen zwischen Prenzlau, Nauen und Herzberg.
Ich hoffe sehr, dass sich dieser Trend bestätigt weiterhin, aber wir müssen weiter vorsichtig sein, aufeinander achten und möglichst auch Kontakte, die nicht unbedingt notwendig sind, beschränken.
Sagt der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke im Beitrag von Thorsten Südow. Auch auf eine Maskenpflicht für alle Schulklassen haben sich Bund und Länder bei ihrem Corona-Gipfel geeinigt. Schulschließungen ab einer bestimmten Inzidenz für ganz Deutschland sind mit dem Ende der epidemischen Notlage aber nicht mehr möglich. Das müssten die Länder dann einzeln beschließen. In Brandenburg hat Bildungsministerin Britta Ernst zwar die Weihnachtsferien um 3 Tage verlängert, aber selbst Wechselunterricht kommt für sie vorerst nicht in Frage. Dafür gibt's viel Kritik. RBB-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst hat den Überblick.
Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben, so das Credo von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Denn das Lernen in der Schule habe klar Priorität. Das hätten die Erfahrungen aus dem Distanz- und Wechselunterricht im vergangenen Jahr gezeigt. Und damit die Schulen offen bleiben können, sei die gesamte Gesellschaft gefragt, so Ernst.
Wer Kinder und Jugendliche unterstützen will, der hilft mit, dass wir zu einer hohen Impfquote kommen. Wer das nicht macht, steht nicht an der Seite von Kindern und Jugendlichen. Und er kann sich die Covid-19-Krise hier wirklich sparen.
Die Präsenzpflicht an den Schulen habe sie, mit Ausnahme der Abschlussklassen, nur deshalb ausgesetzt, so Ernst, damit besorgte Eltern eine Möglichkeit hätten, ihre Kinder während der Pandemie zu Hause zu betreuen. Doch diese Rücksicht sei eine falsche, kritisiert Günter Fuchs von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Das ist die schlechteste aller Varianten, weil das die Schulen in einen fast unlösbaren Konflikt bringt zwischen der Organisation des Lernens, wo die Kinder in Schule sind, und die Eltern, die Kinder aus den Schulen herausnehmen. Dort wird es sehr, sehr schwierig sein, denen ein Bildungsangebot zu unterbreiten.
Auch der Landeselternrat ist gegen die Aufhebung der Präsenzpflicht. Stattdessen hätte Ernst längst dafür sorgen sollen, dass die Schulen mit Luftfiltern und die Kinder mit Laptops ausgestattet werden. Linken Bildungspolitikerin Katrin Dannenberg wirft der Ministerin zudem vor, dass Wechselunterricht immer noch kein Thema ist.
Frau Ministerin Ernst hat keine konsequenten Maßnahmen ergriffen, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und um die notwendigen organisatorischen und inhaltlichen Vorkehrungen für den Unterricht abzusichern. Auch was die Personalsituation betrifft. Die Entscheidung, Kitas und Schulen offen zu halten und auch dafür zu kämpfen, für die Kinder und Jugendlichen, das ist absolut richtig und gut. Und deshalb ist es so wichtig, tägliche Tests und die Absicherung kostenloser Testkapazitäten zu realisieren.
Beim Thema tägliche Tests für Schülerinnen und Schüler wiederum sind sich alle Beteiligten einig. Derzeit sei man dabei, die dafür notwendigen 1,9 Millionen Schnelltests zu beschaffen, die dann voraussichtlich ab Januar eingesetzt werden könnten, so die Ministerin.
Unser Ziel ist es, bis zu täglichen Tests in der Schule auch zu kommen. Und wir werden die Lehrerinnen und Lehrer auch unterstützen, wenn es darum geht, schnell an eine Boosterimpfung zu kommen, um den Schulort hier auch sicher zu machen. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet.
Doch auch das geht Lehrergewerkschafter Günter Fuchs nicht schnell genug. Aus seiner Sicht wäre das Wechselmodell an den Schulen praktikabler, trotz des hohen Krankenstands unter Lehrkräften.
Es muss eigentlich jeden Tag getestet werden. Und nur weil ein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf in Schule. Und wenn Sie die Gesundheitsämter sich anschauen, dann wissen Sie, dass viele Gesundheitsämter auch nicht personell verstärkt worden sind. Und ich finde, hier gilt es jetzt auch mal ganz energisch Konsequenzen zu ziehen.
Die deutlichsten Konsequenzen fordert bisher die AfD. Ihr Bildungspolitiker Dennis Holoch hat Britta Ernst bereits mehrfach zum Rücktritt aufgefordert. Der Forderung nach Wechselunterricht will sich die AfD allerdings nicht anschließen. Sie ist weiter für Präsenzunterricht ohne Masken und ohne tägliche Tests.
RBB-Reporterin Amelie Ernst war das. Das war zu erwarten, beunruhigt aber trotzdem ein bisschen. In Berlin gibt es den ersten Fall der neuen Covid-Variante Omikron. Das hat ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung dem RBB bestätigt. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller über die Hintergründe.
Eine Genomsequenzierung hat den Verdachtsfall bestätigt. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus Südafrika, der am Montagmorgen in Berlin angekommen war und sich direkt in häusliche Quarantäne begeben hatte. Sein positiver PCR-Test hatte für Omikron typische Mutationen aufgewiesen. Zuerst hatte die Berliner Zeitung über den Fall berichtet. Laut Senatsgesundheitsverwaltung gibt es außerdem 2 bis 3 weitere Omikron-Verdachtsfälle. Hier liegt allerdings noch keine abschließende Bestätigung vor. Fachleute zeigten sich nicht überrascht. Berliner Amtsärzte erklärten gegenüber dem RBB, für sie sei klar gewesen, dass die Omikron-Variante längst auch in Berlin angekommen sei.
Die Omikron-Variante ist in Berlin bisher aber unter Kontrolle. Sabine Müller war das. In Klimamodellen für die Zukunft gehört Brandenburg innerhalb Deutschlands jeweils zu den trockensten Gegenden. Im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Strausberg-Erkner hat diese Zukunft nun offiziell schon begonnen. Dort soll der Wasserverbrauch für Unternehmen und Privatpersonen begrenzt werden können. Das haben die Bürgermeister und Amtsdirektoren aus der Region mehrheitlich beschlossen. Die genauen Gründe und die Auswirkungen für die Region erläutert RBB-Reporter Philipp Barnsdorf.
Die Sommer werden trockener. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen nach Ostbrandenburg. Auch Unternehmen siedeln sich an. Die brauchen alle Wasser, allen voran Tesla, ab dem kommenden Jahr. Aber im Versorgungsgebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner, WSE, wird das Wasser mancherorts jetzt schon knapp. Zum Beispiel in Mero, erzählt Gemeindevertreter Andreas Knob.
Es liegt einfach daran, dass Mero relativ oben im Verbandsgebiet liegt. Und wenn es im Sommer Wasserknappheit gibt, die Meroer das quasi zuerst merken. Und deswegen ist es halt auch der Gerechtigkeit halber wichtig, dass dann so ein bisschen geguckt wird, wenn es irgendwo übermäßige Wasserverbräuche gibt, dass dort eben eingegriffen wird, dass Mero eben auch im Sommer bei Spitzenzeiten trotzdem noch einen Wasserdruck hat. Ja? Ansonsten kommt da nichts mehr aus der Leitung.
Deshalb hat Knob gemeinsam mit der großen Mehrheit der 16 Bürgermeister und Amtsdirektoren aus dem WSE-Gebiet für die Wasserrationierung gestimmt. Damit kann der Verband ab dem kommenden Jahr festlegen, wie viel Wasser Privathaushalte und Unternehmen in seinem Versorgungsgebiet verbrauchen dürfen. Dann könnten etwa Menschen, die während der trockenen Sommermonate andauernd Rasen sprengen oder ihren Pool neu befüllen, reglementiert werden. Auch Henrik Pilz, Bürgermeister von Erkner, hat dafür gestimmt.
Eben halt nicht nur über, ich sag's mal, die Gartenbesitzer vielleicht oder so oder die Gartenwasserzähler, sondern wir reden auch über Unternehmen. Also das ist natürlich auch Unternehmen, die im Gewerbegebiet sitzen. Also da reden wir nicht nur über Tesla, sondern wir reden eben halt wirklich über alle.
Pilz betont auch, dass die Wasserprobleme schon vor der Tesla-Ansiedlung bestanden. Allerdings hat Tesla die Probleme verschärft. Die Details, etwa zur Kontrolle des Verbrauchs und zu Sanktionen, müssen noch geklärt werden. Thomas Krieger, Bürgermeister in Fredersdorf-Vogelsdorf, befürchtet dabei große Probleme, etwa für Vermieter.
Was soll denn der Vermieter machen? Soll er durchs Haus gehen und gucken, im Grunde genommen, wer zu viel verbraucht, einzeln abmahnen? Also das Ganze scheint mir jetzt sehr, sehr bürokratisch und nicht praktikabel auch.
Er hat deshalb, gemeinsam mit den Vertretern aus Woltersdorf und Strausberg, gegen die Rationierung gestimmt, war am Ende aber in der Minderheit. Einig waren sich aber alle darin, dass das Land Brandenburg dem WSE am besten aus der Patsche helfen kann. Dafür braucht es die Erlaubnis, um mehr Wasser zu fördern oder am besten gleich ein neues Wasserwerk, etwa in Hangelsberg.
In der Region zwischen Strausberg und Erkner wird das Wasser knapp, der Bericht war von Philipp Barnsdorf. Wer die Nina-Warn-App hat, der bekam in Berlin in der Nacht auf Donnerstag die Nachricht, dass der Notruf der Polizei ausgefallen ist. Eine gute halbe Stunde später war der Fehler dann behoben, also kein Drama. RBB-Reporterin Annette Miersch über Folgen und Ursachen.
Bei der Notrufnummer 110 gab es gegen Mitternacht einen Totalausfall für etwa eine halbe Stunde. Grund waren nach Erkenntnissen der Polizei technische Probleme beim Telekommunikationsanbieter, also der Telekom, welche die Notrufnummern 110 und 112 bundesweit betreibt. Die Berliner Polizei geht davon aus, dass sie etwa 40 bis 50 Anrufe aufgrund des Ausfalls nicht entgegennehmen konnte. Die Berliner Feuerwehr hingegen betont, dass es bei ihr lediglich eine Störung der 112 gab. Diese habe circa 10 Minuten gedauert, so ein Sprecher auf Nachfrage von Inforadio. Von einem Totalausfall, so wie bei der Polizei, könne nicht die Rede sein, da die Notrufe nicht verloren gegangen sind. Die Nummern wurden vom Kommunikationssystem gespeichert, da sie alle mit nur kurzer Zeitverzögerung von der Feuerwehrleitstelle zurückgerufen werden konnten. Und sich die Störung in den Nachtstunden ereignete, hatte der Vorfall keine nennenswerten Konsequenzen. Ob die Störung auf ein Problem im Telekom-Netz zurückzuführen sei, könne derzeit nicht gesagt werden, so die Feuerwehr. Die Telekom teilte auf Nachfrage von Inforadio mit, es habe keinen Ausfall der Notrufnummern gegeben. Stattdessen waren einige Berliner Festnetzanschlüsse gestört, sodass manche Bürger nicht telefonieren konnten. Die Notrufnummern jedoch waren durchgehend erreichbar, etwa mit dem Handy, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Berliner Polizei widerspricht dem deutlich, man habe andere Erkenntnisse. Der Vorfall werde jetzt ausgewertet. Sollte die Polizei recht behalten, dann wäre das der 3. Ausfall von Notrufnummern in Berlin in kurzer Folge wegen technischer Probleme bei der Telekom. Ende September für circa 40 Minuten, vor 3 Wochen für mehrere Stunden und nun für rund eine halbe Stunde. Die kann für Menschen in Not entscheidend sein.
Annette Miersch war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.